Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser Predigttext steht für die Adventszeit heute in einer ungewöhnlichen Stelle, Lukas Kapitel 24. Es geht um die Emmaus-Jünger. Lukas 24. Und ich lese uns ab Vers 13 vor. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag, und das war der Tag, an dem Jesus auferstanden ist, zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien weit entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab, fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich dem Anschein, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen miteinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Da gehen also die zwei Jünger nach Hause. Sie verlassen Jerusalem und die anderen Jünger. Ihnen reicht's. Ja, das mit Jesus hat ein ganz schlimmes Ende genommen. Jetzt noch dieses Chaos da mit den Frauen und das Grab ist leer und die Leiche ist weg. Die sind einfach fertig mit der Welt. Und da kommt Jesus und gesellt sich zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht, steht dort. Sie sind physisch voll gesund, aber sie sind geistlich blind. Und hier wird der Zustand von allen Menschen deutlich. Sie können Jesus nicht erkennen. Sie können sein Handeln nicht verstehen. Gott muss ihnen die Augen öffnen, er muss ihnen Erkenntnis schenken, damit dann auf einmal wirklich die inneren Augen auch geöffnet werden. Und wie das gleich, wie das konkret, wie Gott das konkret tut, das wollen wir uns jetzt gleich anschauen. Also Jesus gibt sich zu erkennen, nicht zu erkennen, sondern er fragt jetzt ganz dumm, ja, um was geht's hier? Warum macht ihr solche langen Nasen? Die können es überhaupt nicht verstehen. Ja, bist du der Einzige, der das jetzt nicht mitbekommen hat, was hier in diesen Tagen in Jerusalem geschehen ist? Und das ist schon ein bisschen ironisch, denn tatsächlich ist es ja so, Jesus ist tatsächlich der Einzige, der wirklich weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem geschehen ist. Kein anderer hat es verstanden. Aber er fragt weiter, ja, was? Ja, das mit Jesus, dieser mächtige Prophet in Taten und Worten, aber dann haben sie ihn gekreuzigt, die Hoffnungen sind dahin, er ist tot. Wie kann Gott das zulassen, steht da natürlich zwischen den Zeilen, ist doch alles schrecklich. Und anstatt sie jetzt zu trösten oder anstatt sich jetzt endlich zu erkennen, zu geben, ermahnt er sie oder fährt er sie an, ja, oh ihr Toren, man könnte dort auch sagen, oh ihr Dummköpfe. Zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Also die Jünger sprechen von zerstörten Hoffnung, von der zerstörten Hoffnung auf ihre Erlösung. Jesus spricht hier von Herrlichkeit. Die Jünger sprechen von einer Tragödie, die nie hätte passieren dürfen. Jesus spricht davon, dass es so passieren musste. Die Jünger sagen, es ist alles verloren. Und Jesus sagt, alle Hoffnung ist erfüllt. Aber anstatt sich jetzt zu erkennen zu geben, hält er ihnen eine Bibelstunde. Und das ist einfach genial. Das Erste, was Jesus macht, nachdem er auferstanden ist, er hält Bibelstunde. Er lehrt sie Gottes Wort. Und genau das war nötig, damit sie ihn eben nicht nur äußerlich erkannten, sondern endlich von Herzen verstehen konnten, was er getan hatte, wer er ist. Sie waren trägen Herzens. Das heißt so viel wie, sie konnten nicht an ihn glauben. Und Jesus wusste, das Wort Gottes, das wird ihren Herzen auf die Sprünge helfen. Das wird ihr Herz für ihn entbrennen, genauso wie sie es ja dann erfahren haben. Und er fing an, lesen wir Vers 27, bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also, wir haben ja jetzt in der Lesung viele Verse gehört, einmal von Mose bis Malachi sind wir durchgegangen, es waren ja nur einige. Jesus hat das vielleicht so ähnlich gemacht, hier guckt mal 1. Mose, ja, ist von mir. 2. Mose, ja, auch von mir. 3. Mose, ja, auch übrigens auch von mir. 4. Mose, auch ich, ja. Hier, 5. Mose, auch von mir. Hier durch die ganze Klagelieder, ja, auch, ja. Esther, ja, kommt Gott nicht vor, ich weiß, trotzdem von mir. Müsst ihr euch mal die Bibelstelle vorstellen, wie denen die Augen übergegangen sind. Das ist ja Wahnsinn. Die ganze Bibel, das ganze Alte Testament, alles von Jesus. Er hatte 2 Stunden Zeit, so lange dauert das ungefähr, bis man nach Emmaus kommt. Ich nehme mir jetzt nicht so viel Zeit mit euch. Die Leute, die Teilnehmer, die hier beim biblischen Unterricht dabei sind, die haben ja schon so ein bisschen, die haben ein bisschen mehr noch. Und darum will ich auch heute darüber predigen, um sie noch ein bisschen mehr zu unterweisen, zu unterstützen in dieser Sicht Jesus im Alten Testament. Also, wir wollen uns in einem ersten Punkt anschauen, Christus musste das erleiden, weil es so verheißen war. Wir wollen also im ersten Punkt uns anschauen, wie es im Alten Testament verheißen war. Ja? Erster Punkt, Christus musste das erleiden, weil es so verheißen war. So hat es ja Jesus gesagt. Ja? Die Geschichte mit Jesus, von Weihnachten über Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, bis hin zu seiner Erhebung jetzt. Es passierte nicht einfach so aus heiterem Himmel. Alles, was geschah, war vorher verheißen. Es waren Erfüllungen. Es musste so geschehen, sagte Jesus. Es musste so geschehen. Und Lukas, der beginnt sein Evangelium auch genau so. Der erste Satz im Lukas-Evangelium steht, nachdem es viele unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, also die Ereignisse, die jetzt passiert sind mit Jesus, die unter uns völlig erwiesen sind. Und dort, dieses Erwiesen, da steht eigentlich das Wort erfüllt. Die sich unter uns erfüllt haben, sagt Lukas. Ich schreibe jetzt nochmal einen genauen Bericht über diese Ereignisse, die Erfüllungen sind. Oder wir kennen alle diesen Vers, oder hoffentlich, den wir dann zu Weihnachten hören, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das Erste, was ich erwähnen möchte, das sind die Opfer. Ich habe 9 Punkte. Das Erste sind die Opfer. Vom ersten Opfer für Adam und Eva, was nötig war, um ihre Scham zu bedecken, bis zu den vielen Opfern, die täglich im Tempel erbracht werden mussten, für die Sünden, für die Reinigung und so weiter, weisen uns darauf hin, dass wir ein wirklich wirksames Opfer brauchen. Abraham dann, der seinen eigenen Sohn, den verheißenen Sohn, der wie durch ein Wunder geboren wurde, opfern sollte, das dann doch nicht machen musste. Ein Hinweis darauf, dass dann irgendwann doch ein Sohn kommen musste, der sterben sollte. Danach wurde dann der Opferkult am Sinai eingeführt. Ja, die Sündopfer, Schuldopfer, Dankopfer, Ganzopfer, Friedensopfer, Speisopfer. Und es gab aber ein ganz besonderes Opfer, nämlich es sollten 2 Böcke am Versöhnungstag geopfert werden. Das war nur einmal im Jahr. Das war ein ganz besonderes Opfer. Das sollte die ganze Sünde des Volkes sollte vergeben werden. Nur einmal im Jahr. Das durfte nur der Hohepriester machen. Das war der einzige Moment, wo er überhaupt in das Allerheiligste gehen durfte, da zur Bundeslade. Aber es musste trotzdem jährlich sein. Immer wieder. Weil es doch keine wahrhaftige Sühnung bringen konnte. Also diese ganzen Opfer vermittelten eine Botschaft: Ihr braucht ein perfektes, wirksames Opfer, ein Opfer für eure Sünden und eure sündige Natur. Ein Opfer, welches eben nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich eure Sünde sühnt. Christus. Sieh das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, sagt Johannes der Täufer. Der zweite Punkt, das sind die Feste im Alten Testament. Es gibt ja einen ganzen Festkalender, Versöhnungstag habe ich schon genannt, Passa, Laubhüttenfest, Yom Kippur, all diese Feste, die haben entweder mit der Vergebung der Sünden oder mit der Rettung aus Gefangenschaft und Not zu tun gehabt. Vergebung der Sünden oder Rettung aus Gefangenschaft und Not. Sie wiesen also zurück auf die erlebte Befreiung, aber immer auch gleichzeitig wiesen sie voraus, dass da noch eine Befreiung kommen sollte. Der dritte Punkt ist die Geschichte Israels an sich. Sie beginnt mit Abraham, aber dann das große Ereignis ist die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens. Dann kam die Taufe des gesamten Volkes, als sie durch das Rote Meer hindurchgeführt wurden. Sie wurden durch das Wasser vor dem Gericht bewahrt. Der Fels in der Wüste, der ihnen dann das Wasser gab, das verheißene Land, in dem sie dann in Frieden und unter der Herrschaft Gottes leben sollten. Und Gott selbst nahm Wohnung mitten unter ihnen. Er erst im Zelt der Stiftshütte, ja, er zeltete unter ihnen. Und dann später im Tempel. Und später erlebten sie dann die nochmalige Befreiung aus der Zerstreuung in Babel. Und diese ganze Geschichte Israels wird dann erfüllt. Jesus befreit aus der Sklaverei der Sünde. Wir werden auf seinen Namen und sein Werk hin mit Wasser getauft. Ein Zeichen unserer Rettung durch Gottes Gnade. Jesus ist dann der Fels, auf den unser Leben, der uns das Wasser des Lebens gibt und sein Wort und sein Geist. Und er ist der Fels, auf dem unser Leben baut. Er führt uns in das verheißene Land, in das Reich Gottes und in die Gemeinschaft mit Gott. Er nahm unter uns Menschen Wohnung. Da steht im Johannes Kapitel 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und da ist dieses Wort Stiftshütte oder Zelt. Er stiftshüttete unter uns. Er zeltete unter uns, er nahm Fleisch an. Er wurde dann unser Tempel. Er sprach von seinem Leib als einem Tempel, also als den Ort der Gegenwart Gottes, der Vergebung der Sünden, der Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk. Und als Jesus dann am Kreuz starb, dann riss der Vorhang im steinernen Tempel in zwei. Das war das Zeichen dafür, jetzt ist dieser steinerne Tempel ein Denkmal geworden. Wir brauchen ihn nicht mehr. Der Weg zum Heiligtum ist frei durch Christus. Und nun kommen die Menschen von überall auf der Welt, quasi aus der Zerstreuung, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und seinem Volk in Christus, durch den Glauben an ihn. Also die Geschichte des Volkes Israels wiederholte sich auf wunderbare Weise und sie erfüllte sich durch Christus. Die Opfer, die Feste, die Geschichte, das nächste, was ich erwähnen möchte, sind ganz bestimmte Personen in dieser Geschichte. Man nennt sie Typusse oder Vorschattungen. Ja? Es gibt in dieser Geschichte Israels bestimmte Personen, die uns auf besondere Art und Weise auf Christus hinweisen. Der erste Mensch natürlich, Adam, der im Bild Gottes geschaffen war, der Gott verherrlichen sollte, aber versagte. Und Jesus wird dann der zweite Adam genannt. Dieser ist, schreibt Paulus über ihn in Kolosser 1, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Dann haben wir Isaak natürlich, der verheißene Sohn, der geopfert werden sollte. Oder Josef, der sehr großes Leid erfuhr, um am Ende genau dadurch sein Volk zu retten. Ja, dieser Vers aus 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet es böse zu tun, also die Brüder Josefs, aber Gott gedachte es gut zu machen, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten, zu retten. Dann kommt Judah, der Bruder von Josef, der sein eigenes Leben am Ende stellvertretend für seinen Bruder geben wollte. Mose, der große Prophet, der das Volk aus der Sklaverei in das weiße Land führte, der dem Volk Gottes Wort gab, der ein Mittler war, der in den Riss sprang, sozusagen, als Gott das Volk wieder vernichten wollte, der dann für das Volk eintrat, als es in schwere Sünde fiel. Und dann auch manche Könige, David, Salomo, Josia, die großen Könige, die Gott treu waren, die das Volk zu Gott führten, aber am Ende doch aufgrund von eigener Sünde oder der Sünde des Volkes auf Dauer eben erfolglos blieben. Es war klar, sie sind Vorschattungen, sie sind es noch nicht. Und als letzter vielleicht noch Jona, der 3 Tage im Bauch des Fisches war, auch darauf nimmt Jesus Bezug. Jesus, der 3 Tage dann im Reich des Todes war. Es gibt sicherlich noch mehr von dieser Art Vorschattungen. Ein fünftes Element im Alten Testament, wie es uns das Christus weist, sind die Ämter. Ich rede von den Ämtern König, Priester und Prophet. Das sind die 3 großen Ämter im Alten Testament. Und Mose, der erste große Prophet, der schreibt oder sagt das Wort Gottes, ich will ihn einen Propheten wie du bist erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben und er soll zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Also, da wird einer kommen, der bringt uns das Wort Gottes selbst. Ja, er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Das Wort, mit dem die Erde erschaffen wurde, das Wort, welches Leben bringt und das Wort, welches die Herzen verändert. All das sind dann Verheißungen über dieses Wort im Alten Testament. Jesus ist auch der Priester. Was waren die Priester? Die waren die Mittler, sie brachten die Opfer für die Menschen zur Vergebung der Sünden, aber sie waren ja auch selber sündig und bedürftig, diese Priester. Sie mussten immer erst für sich selber ein Opfer opfern, bevor sie dann überhaupt für das Volk eintreten konnten. Einer, der kein Opfer für seine eigenen Sünden bringen musste und somit von vornherein überhaupt ein Opfer für andere werden konnte, das war Christus. Er ist der perfekte Priester ohne Sünde, der dann selbst zum Opfer wurde. Und dann haben wir den König. Gott gab dem König David ja diese Verheißung, dass einer seiner Nachkommen ewig regieren würde. Von diesem verheißenen König sprechen dann immer wieder die Propheten. Die greifen immer wieder auf diese davidische Verheißung auf. Da soll also einer kommen, ein göttlicher König, der ewig regiert, der Frieden bringt, der das Volk in Recht und Gerechtigkeit regiert. Eben Jesus. Das sind die Ämter und als 6. habe ich diesen besonderen Titel Menschensohn, der an manchen Stellen in der Bibel erscheint und mit denen sich Jesus dann vor allem selbst benannt hat. Menschensohn ist ein Titel für den Messias. Das ist der endzeitliche König und Richter. Einer, der von Gott kommt und der doch Mensch ist. Das schreibt uns der Prophet Daniel. Und im Propheten Daniel, wir haben uns heute diese Stelle gehört, ja, dieser Menschensohn, der vor dem Hochbetagten tritt, ist da natürlich die Verbindung leicht zu machen zu diesem Stein, der vom Himmel kommt und das Standbild der Weltreiche zerstört, um sein ewiges Reich zu gründen. Siebtens sind dann die konkreten Prophetien. Die haben wir heute in der Lesung gehört, jedenfalls einige. Es sind konkrete Prophetien über Jesu Geburt, seine Wunder, seine Verkündigung, seine vielen Anhänger, über sein Leiden, sein Tod und Auferstehung, über seinen Sieg, über den Teufel und alle Feinde Gottes und auch das letzte Gericht, welches erhalten wird und seine Verherrlichung. Und wisst ihr was? Die meisten, der Großteil dieser Verheißungen hat sich bereits erfüllt. Christus hat sie bereits erfüllt. Ein kleiner Teil bleibt noch außen vor. Aber weil wir sehen dürfen im Evangelium, in Christus, dass der Großteil schon erfüllt ist, dürfen wir sicher sein, auch das Letzte wird sich noch erfüllen. Christus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Achtens sind die Bundesschlüsse im Alten Testament. Immer wenn Gott mit dem Menschen in Verbindung trat, geschah das durch einen Bund. Gott hat nie gesagt, lass mal irgendwie versuchen zusammen zu gehen oder wir wollen mal ein bisschen Gemeinschaft haben oder so. Immer durch einen Bund. Er wollte es immer fest. Es ging immer um Treue und Liebe und Hingabe. Immer einen Bund. Und diese Bünde im Alten Testament bauen ja aufeinander auf. Gott schließt immer wieder und Gott erneuert immer wieder den Bund mit Israel, weil er mit euren Vätern, sagt er dann, ich habe mit euren Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, diesen Bund geschlossen. Deshalb erneuere ich jetzt wieder diesen Bund mit euch. Gott sagt in diesem Bund Folgendes: Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ihr werdet mich anbeten und verherrlichen. Ich werde euch dafür reichlich segnen, vermehren und erretten. Und in Christus ist diese Bundesverheißung erfüllt. Schon bei Abraham ist es interessant, wie er diesen Bund schließt. Abraham musste Tiere teilen. Das war so eine Art antikes Bundesschließungsverfahren. Und dann mussten die Bundesparteien dahin durchgehen. Und es war klar, wer den Bund bricht, der jetzt geschlossen wurde, der wird zerteilt wie diese Tiere. Aber dann lässt Gott Abraham einschlafen und alleine Gott geht durch diese Tiere hindurch. Und er macht damit deutlich, wenn jemand diesen Bund bricht, egal welche Seite, ich werde dafür gerade stehen. Genau das ist am Kreuz geschehen. Gott selbst hat für den Bundesbruch bezahlt. Und als er dann mit dem Volk Israel diesen Bund immer wieder neu und neu schloss, am Sinai, in Moab und so weiter, war es immer dieser Bund, der letztendlich auf die Gnade hinwies. Ja, ich schließe jetzt mit diesem Bund mit euch. Lebt so, dann dürft ihr in dem Land bleiben. Aber ich weiß, dass ihr es nicht könnt und ich sage euch deshalb jetzt schon, ich werde irgendwann euer Herz in der Art verändern. Ich werde die Sünde von eurem Herzen wegnehmen, dass ihr mich wirklich liebt und leben werdet. Und dann wird Christus verheißen, zum Beispiel bei Jesaja. Und interessant, Jesaja oder Gott selbst nennt diesen kommenden Messias selbst den Bund. Er bezeichnet ihn als Bund. Ich lese euch eine Stelle vor, Jesaja 49, Vers 6. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. So spricht der Herr: Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tag des Heils geholfen, ich habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüsteste Erbe zuteilst. Dieser Messias ist der Bund. Und Jesus sagt dann kurz vor seiner Kreuzigung, dieser Kelch, ein Hinweis auf sein Kreuz, auf sein Blut, ist der neue Bund in meinem Blut. Das ganze Alte Testament ist eine Bundesgeschichte und sie mündet in Christus und am Kreuz. Und mein neunter Punkt, das sind die Erscheinungen des Sohnes Gottes im Alten Testament. Und der wird dann dort meistens als Engel des Herrn bezeichnet. Und wir merken im Alten Testament, wenn dieser Engel des Herrn kommt, dass es nicht einfach nur irgendein besonderer Engel ist, sondern irgendwie ein göttlicher Engel oder eben irgendwas, irgendwie Gott, aber doch nicht Gott, der Engel des Herrn, weil ihm Anbetung gebührt. Ja? Die entscheidende Stelle schon, 2. Mose 3, Vers 2, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Der Engel des Herrn. Und Mose geht hin und will gucken, was ist da los, warum verbrennt der Busch nicht? Und als er sich nähert, lesen wir, rief Gott ihn aus dem Busch an. Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Also Gott ist dort, aber der Engel des Herrn ist dort. Mose betet an und das passiert dann nochmal bei Josua, als er das Land einnehmen soll. Auch da ist ein besonderer Krieger und Josua fragt ihn, wer bist du jetzt? Gehörst du zu denen oder zu uns? Und er sagt, nein, ich bin der Fürst über das Herr des Herrn. Und auch Josua muss dann die Schuhe ausziehen und er betet an. Also die Opfer, die Geschichte, die Typen, die Ämter, die Propheten, die Bünde, die Erscheinungen, alles handelt von Christus, alles weist auf ihn hin, alles bereitet für ihn vor. Und dann kam Jesus und erfüllte alle diese Dinge. Und sie haben ihn dennoch nicht erkannt. Das ist ja der Punkt. Weil sie diese einzelnen Prophetien und Fakten und Ereignisse nicht zusammenbringen konnten. Und Jesus geht jetzt mit diesen Emmaus-Jüngern und ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Puzzle. Ja? Er setzt ihn Puzzleteil für Puzzleteil zusammen. Und auf einmal erkennt man dieses Gesamtbild. Der herrliche König, von dem hier die Rede ist, ist zugleich dieser leidende Gottesknecht, der durchs Tiefste leiden muss. Christus wird euer König und ihr sein Volk, weil er das Gericht für eure Sünde auf sich genommen hat. Deshalb das Leid. Und dieses Gericht war so groß, dieses Kreuz, was die Emmaus-Jünger nicht fassen konnten. Warum musste das geschehen? Weil eure Sünde so groß ist. Und das ist mein zweiter Punkt. Christus musste dies erleiden. Das erste war, weil es so verheißen war. Und das zweite, um uns aus unserer Verlorenheit zu retten. Um aus unserer Verlorenheit zu retten, weil unsere Sünde so groß war. Es war der einzige Weg, um uns zu retten. Und auch das wird im Alten Testament mehr als deutlich. Es gibt ja noch mehr Dinge als nur die Dinge, die Jesus jetzt verheißen, die ich im ersten Punkt genannt habe. Da ist ja noch ein bisschen mehr im Alten Testament. Nämlich der ganze Teil über die Sünde. Das ist vielleicht sogar der größte Teil. Aber dieser Teil weist uns umso mehr auf die Notwendigkeit eines Retters hin. Ja, es geht natürlich gleich los mit dem Sündenfall am Anfang. Der Fluch, der auf dem Menschen seitdem lastet. Das Leben der Menschen ist ein einziges Sterben. Dazu sind sie geistlich tot, das heißt, sie sind getrennt von Gott, getrennt vom Leben. Und was war die Folge dieses Sündenfalls? Der erste Mord und sogar ein Brudermord ließ nicht lange auf sich warten. Die Menschen vermehrten sich und mit ihnen vermehrte sich auch die Schlechtigkeit. Die Welt wurde so verderbt, dass Gott sie richten musste in der Sintflut. Aber nachher stellt er fest, das Herz des Menschen ist immer noch böse von Jugend auf. Ein paar Menschen überlebten die Sintflut, die wurden durch Gottes Gnade gerettet. Sie vermehrten sich, aber sie sündigten auch wieder. Und dann erwählt Gott einen, nämlich Abraham, und wollte ihn zu einem Volk machen und durch ihn diese vielen Völker, die da entstanden sind, segnen. Das heißt, wieder in die Gemeinschaft zu Gott zurückholen. Was ist das für eine Geschichte mit Abraham? Es ist so, es beginnt so voller Hoffnung und er ist so ein glaubensstarker Typ. Wahnsinn! Und dann merken wir, 1, 2, 3 Generationen später ist diese Familie von Abraham total zerrissen. Ist keine Familie mehr. Die sind alle verstritten. Mord und Totschlag fand statt in dieser Familie, durch Sünde. Wir sehen Streit und Neid und Ehebruch, Betrug. Aber Gott blieb seinem Wort treu. In Ägypten später wurde dann Israel zu einem großen Volk. Gott rettete es dann aus der Sklaverei. Und was machten sie zum Dank? Bei der erstbesten Gelegenheit, sie bauten sich ein goldenes Kalb und beteten es an und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hatte. Gott verschonte sie wieder. Er führte sie sogar dann in das verheißene Land oder zum verheißenen Land, aber sie weigerten sich es einzunehmen, weil sie nicht auf Gott vertrauten. Sie murrten. Immer wieder, dann später, als sie diese 40 Jahre durch die Wüste wandern mussten und von Gott versorgt wurden, jeden Tag, sie murrten und murrten. Und schließlich kamen sie dann durch Gottes Hilfe doch ins Land. Er segnete sie reichlich. Sie hatten alles im Überfluss. Und was machten sie? Sie wendeten sich von Gott ab und beteten die Götzen an, dieser Völker, die sie hier hätten vernichten sollen. Gott sandte dann fremde Völker, die über sie die Herrschaft bekamen, jedenfalls immer für eine bestimmte Zeit, um ihnen deutlich zu machen, dass diese Götzen sie nicht bewahren können, sondern dass sie aus Gottes Gnade allein leben. Er sandte ihnen dann wiederum Retter, die sie aus dieser Gewalt dieser Völker retteten. Aber ihr kennt diese Geschichte, das Volk fiel immer wieder von Gott ab. Sie liebten die Sünde und die Welt mehr als ihn. Und es kam schließlich am Ende so weit, dass sie durch das Gericht Gottes wieder aus dem Land raus mussten in die Gefangenschaft zurück. Und diesmal in die Gefangenschaft nach Babel. Auch da durften sie nach 70 Jahren durch Gottes Gnade und nach seiner Verheißung wieder in ihr Land zurück. Sie bauten den Tempel wieder auf. Sie achteten diesmal sehr darauf, nicht wieder in den Götzendienst zu verfallen. Ja, sie verließen sich nicht auf tote Götzen, aber diesmal auf was? Auf ihre eigene Gerechtigkeit. Jetzt machen wir alles richtig, jetzt schaffen wir es. Auf ihre religiöse Leistung, anstatt auf Gott und seine Gnade. Versteht ihr, sie waren blind für ihre Verlorenheit, sie waren blind für ihre eigene Geschichte. Sie warteten immer noch darauf, dass der Retter kommen würde, aber sie warteten weniger auf einen Retter, sondern vielleicht vielmehr auf einen Verbesserer. Ja, die Pharisäer zum Beispiel, die am allerfrömmsten lebten, die sagten sich, wenn der Messias kommt, dann ist er so ungefähr wie wir, nur noch besser. Ja? Und dann ist er natürlich begeistert von uns und dann hilft er uns, dass wir unser System verperfektionieren, des Moralismus und der Gesetzlichkeit. Und alle, die da nicht mitmachen, ja, die werden halt Gericht. Und dann wird er uns befreien von der Herrschaft der Römer. Da wird er sein Reich aufrichten und wir werden alle in höchsten Positionen mit ihnen in Saus und Braus und Macht und Herrlichkeit leben. Das war so ungefähr, ein bisschen kurz gefasst, die Erwartung. Und dieses falsche Denken hatten sogar die Jünger selbst. Ja, sie sahen in Jesus einen Propheten. Einen, der ihre Hoffnungen erfüllen würde. Aber sie waren blind für ihr eigentliches Problem, für ihre Not, aus der sie gerettet werden mussten, für ihre abgrundtiefe Verlorenheit in Sünden und das Gericht Gottes, unter dem sie standen. Und darum konnten sie nicht verstehen, warum Jesus gekreuzigt werden musste. Wir dachten, es war der Prophet, wir dachten, er würde jetzt alles bringen, aber oh, er ist gestorben, er ist sogar gekreuzigt worden. Sie konnten nicht verstehen, dass er dort den Fluch der Sünde, den Zorn Gottes, ja das Gericht für ihre Sünde auf sich nahm, um sie zu retten. Und nun öffnete ihnen Jesus die Schrift. Und er zeigt ihnen, dass Jesus Christus leiden musste, weil es so verheißen war und weil es nötig war, um Verlorene zu retten. Aber das ist nicht der letzte Grund, den Jesus hier angibt. Der letzte Grund, den lesen wir in Vers 26, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Das ist unser dritter Punkt heute Morgen. Christus musste dies erleiden zur Verherrlichung Gottes. Das alles musste geschehen, das Leid und die Rettung von Sünden musste geschehen, weil Jesus genau auf diesem Weg in seine Herrlichkeit eingehen würde. Also er würde so Gottes Willen erfüllen und ihn damit verherrlichen. Er selbst würde so in Herrlichkeit eingehen und alle Ehre haben und angebetet werden in Ewigkeit. Und diese Botschaft, Dieses große Ziel, welches Jesus erfüllen sollte, finden wir in jedem alttestamentlichen Buch. Ja? Worum geht es in der Bibel? Naja, um die Errettung des Menschen. Ja, auch, sicher. Aber die Errettung des Menschen ist letztendlich nur etwas, was zur Verherrlichung Gottes dienen soll. Worum geht es in der Bibel? Ich kann es euch sagen mit einem Wort. Gott. Es geht um Gott. Das ist die Botschaft, die wir in jedem biblischen Buch finden. Da kann es noch so sehr um Sünde und um die Geschichte Israels und um verschiedene Details gehen. Die Hauptbotschaft jedes einzelnen Buches ist immer, erkennt Gott. Es geht um die Verherrlichung des dreieinen Gottes. Gott handelt in Gericht und Errettung, damit die Menschen ihn als allein wahren Gott erkennen und dann zu ihm umkehren, ihm treu sind und ihn im Namen Christi anbeten. Die Folge der Erkenntnis Gottes ist, dass wir zu Gott umkehren und ihn anbeten. Das sagt Gott zu Mose, als er das Volk Israel da aus Ägypten befreien soll. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein, Bundesverheißung, wir werden wieder zusammen sein, Mensch und Gott. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt hat. Ihr könnt mal durch das Buch Hesekiel lesen, wenn ihr dieser Tage Zeit habt, aus irgendwelchen Gründen. Und immer unterstreichen, damit sie mich erkennen, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist ein Refrain, der dort durch das ganze Buch zig und zig und zig wiederholt wird. Das alles passiert, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Ich will euch mal nur zwei Verse daraus vorlesen. Die Zuspitzung all dessen dann. Hesekiel 36, Vers 22. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, nämlich, dass ich euch retten werde, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Gerade weil ich euch, mein Volk, rette, werden alle anderen dann auch erkennen, dass ich der Herr bin. In Jesus hat Gott seine Heiligkeit gezeigt. In Jesus hat Gott seine Gerechtigkeit erfüllt. In Jesus hat er sein Gericht vollzogen und uns Versöhnung geschenkt. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und zu unserer Rettung auferstanden, damit unsere Blindheit in Erkenntnis, unser Stolz in Demut und unsere Rebellion in Anbetung verwandelt wird. Die Frage bleibt, oder wiederhole ich nochmal, auf welche Weise geschieht diese Veränderung in uns, diese absolut unvorstellbar krasse Veränderung. Von Blindheit zum Sehen, von Stolz zu Demut, von Rebellion zur Anbetung. Wie werden wir geistlich Sehende? Die Antwort lautet durch Bibelstunde, durch Gottes Wort, das, was Jesus zuallererst gemacht hat mit seinen Jüngern. Es gibt, glaube ich, keine größere Ermahnung und Ermutigung, sich die Bibel zur Hand zu nehmen und zu lesen und zum Gottesdienst zu gehen oder zur Bibelstunde zu gehen oder Hauskreise zu veranstalten. Gemeinschaft zu haben mit diesem herrlichen Wort, mit Christus selbst. Jesus geht siegreich aus dem Tod, über den Tod hervor. Er verlässt sein Grab und das Erste, was er macht, ist eine zweistündige Bibelstunde unterwegs zu halten mit seinen Jüngern. Und dann ist tatsächlich der Boden bereitet. Wir haben es gehört, das Herz war ein Brand und dann gibt er sich ihnen zu erkennen. Welche Freude, wenn Gott uns Erkenntnis über Jesus und sein Wort schenkt. Was für eine Freude. Stellt euch die Freude eben etwa so vor. Es ist die Freude, die man empfindet, wenn alle eigene Hoffnung zerplatzt ist. Nachdem der, wo man alles erhofft hatte, am Kreuz gestorben ist. Und man todbetrübt nach Hause geht und dachte, jetzt ist alles vorbei. Und dann kriegt man mit, nein, Jesus sitzt lebendig hier mit mir am Tisch. Und bricht mir das Brot. Amen. Und der Friede